Guten Morgen. Ihr seht, ich kämpfe jedes Mal mit der Technik oder die Technik mit mir oder ja, irgendwann kriegen wir es hin. Aber ich will mich vor der Technik nicht verstecken. Das ist jetzt auch da. Ich hoffe, es funktioniert. So, guten Morgen. In der nächsten Zeit, wenn ich hier predige, werdet ihr mit mir durch die Offenbarung gehen. Ein Thema, die einen mögen es, die anderen mögen es vielleicht nicht. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal die Offenbarung, dieses Wort, wo kommt das eigentlich her? Und dieses Wort Offenbarung kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Apokalypsis. Und jetzt kann ich mir wahrscheinlich vorstellen, warum der eine oder andere vor dieser Offenbarung Bammel hat. Denn in unserem Sprachgebrauch ist die Apokalypse ja absolut negativ belegt. Wenn wir von einer Apokalypse sprechen, ist es das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ich würde es übersetzen dann mit einem GAU. Ja? Den größten möglichen Unfall, den es überhaupt geben kann. Die Apokalypse. Es bedeutet so viel, Apokalypsis bedeutet so viel wie Enthüllung oder Offenbarung. Das dazugehörige Verb, jetzt wisst ihr auch, warum ich den Laptop hier stehen habe, weil ich mir die Wörter nicht merken kann. Das dazugehörige Verb heißt Apokalyptein. Das heißt so viel wie enthüllen, entblößen, offenbaren, kundtun. Also von Apo weg und von Kalyptein verhüllen, was so viel heißt wie eine Verhüllung fortnehmen. Also eine Verhüllung fortnehmen. Wenn ich dann an die Offenbarung denke, verdient die eigentlich diesen Namen nicht für mich. Denn um eine Verhüllung vorzunehmen, wünschte ich mir eigentlich deutlichere und klarere Aussagen. Aber dem ist nicht so. Es hat schon eine sehr lange Bedeutung und es ist sehr lange dran rumgedoktert worden an diesem Wort Offenbarung. Es kommt nämlich aus dem althochdeutschen Offan und heißt so viel wie offen. Und daraus wurde bald eine Ableitung, die hieß offenbar. Deutlich, klar, ersichtlich, eindeutig ist hier von der Offenbarung die Rede. Schwierig zu bedeuten. Und aus diesem Wort offenbar wurde dann offenbären mit der Bedeutung offen zeigen, enthüllen, kundtun. Und daraus wurde dann Offenbarung, Kundgabe, Bekenntnis. Also so viel mal einen kleinen Ausblick oder Rückblick in die Geschichte des Wort Offenbarung überhaupt. Also hier geht es um klar, ersichtlich, eindeutig, alles Adjektive, die für die Offenbarung eigentlich gar nicht zutreffen. Für Otto Normalverbraucher, für uns, die wir in der Offenbarung lesen. Und ich denke, es gibt viele, die die Offenbarung schon gelesen haben, aber nicht so richtig schlau daraus werden. Also von Klarheit, von Preisgabe, von Hüllen fallen lassen, haben wir dort nichts vor Augen. Ich hoffe, dass ich dann mit Hilfe der Predigt rein ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, vielleicht ein bisschen dazu beitrage, dass doch die eine oder andere Hülle fällt. Ja, der da ist und der da war und der da kommt. Wenn ich nur diesen Satz dort vorne habe, ist das nicht unbedingt klar, dass es um die Offenbarung geht. Bibelfeste Christen wissen natürlich, dass das auch an anderen Stellen vorkommt. Der da ist, der da war und der da kommt. Ich denke nur an Mose beim brennenden Dornbusch, als sich Gott selber vorstellt. Schon da ist es, ich bin, der ich bin, ich war, ich werde sein, der ich sein werde. Schon da kommt es vor, also ein Satz, der sich durch die gesamte Bibel durchzieht. Vom Anfang bis zum Ende. Und ich denke, ich bin mir sicher, das ist auch gewollt so, dass wir immer wieder daran erinnert werden, er war da, er ist da und er wird da sein bis zum Ende. Was ist denn jetzt für uns das Schwierige dabei? Wir können die Vergangenheit abhandeln. Er war da, alles klar, damit kann ich leben. Ja, wurde geschichtlich bestätigt, es wurden Ausgrabungen gemacht, es wurden in der Historie Texte gefunden, es wird von Gott gesprochen, das Volk Israel bezeugt es, er war da. In der heutigen Zeit sage ich, Gott ist bei mir. Er ist da. Ich spüre ihn. Aber mit dem Zukünftigen ist das so eine Sache für uns. Er wird da sein, auch wenn ich nicht mehr da bin. Also dieses Allumfassende ist für unseren Kopf sehr schwer zu verstehen. Wenn wir sagen, ich werde da sein, meinen wir das in einer anderen Bedeutung. Zu unseren Kindern, ich werde immer für dich da sein. Wohlwissend geht ja nicht. Für mich ist ein Ende vorgesehen. Ich werde nicht immer da sein für meine Kinder. Ich kann es nicht leisten. Aber Gott kann es leisten. Ach ja. Genau. Offenbarung des Johannes 1, 4 bis 8. Gruß an die sieben Gemeinden. Johannes den Gemeinden in Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl. Und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge und Erstgeborene von den Toten und der Fürst der Könige auf Erden, der uns geliebt hat und gewaschen hat von den Sünden mit seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen, und die ihn zerstochen haben und werden heulen alle Geschlechter auf der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr. Der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Himmlischer Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns die Augen und vor allen Dingen die Herzen und die Ohren öffnest und unseren Geist weit aufmachst, dass wir das, was da geschrieben steht, aufnehmen, verinnerlichen und erkennen können, Stück für Stück, immer mehr. Darum bitte ich dich in deiner unendlichen Gnade und Weisheit. Amen. In dieser Offenbarung und in diesen Versen 4 bis 8 ist erstmal ja nichts dabei, was uns jetzt unklar erscheint. Es ist erstmal eine Ankündigung, ein Gruß an Gemeinden, den wir nachvollziehen können. Da ist etwas von Rettung dabei, da ist etwas von Fürsorge dabei, da ist aber auch eindeutig eine Situation dabei, wo man sagt, ups, das könnte unter Umständen doch recht unangenehm werden. Dieses Zähneklappern, was hier in dieser Übersetzung nicht kommt, dieses Zähneklappern ist ja fast zu einem geflügelten Wort geworden. Ja, wenn irgendetwas, wenn Gefahr in Verzug ist, kommt dieses Zähneklappern. Ja, für wen ist denn da eigentlich Gefahr im Verzug, wenn er kommt und es werden heulen alle Geschlechter auf der Erde? Für wen ist denn da eigentlich Gefahr im Verzug? Das ist wahrscheinlich die Angst und die Ungewissheit in dieser Offenbarung. Diese Offenbarung ist das einzige Buch in der Bibel, in der eine Verheißung für alle Leser ausgesprochen wird, aber auch eine Drohung. Diese Drohung habe ich jetzt mal weggelassen. Die kommt später noch. Sie ist auch eindeutig, diese Drohung in der Offenbarung. Dort ist wirklich der erhobene Zeigefinger da. Aber ich will mich heute mal auf diese Verheißung an alle Leser, auf die möchte ich mich heute beziehen. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Offenbarung 1, Vers 3. Selig sind die, die wirklich am Wort bleiben. Ihr könnt euch vielleicht an eine meiner letzten Predigten erinnern, da ging es um das Wort. Die das Wort hören und dabei bleiben. Das Wort haben wir hier. Wir lesen es und wir hören es. Und selig sind die, die daran bleiben. Da steht nicht, selig sind die, die es gut finden. Da steht nicht, selig sind die, denen es gefällt. Selig sind die, die nur das machen, was ihnen gefällt. Selig sind die, die nur schwarz sehen. Das steht alles nicht drin. Selig sind die, die da lesen und die hören und die am Wort bleiben. Die also das, was hier drin steht, für sich ins Herz aufnehmen und im Herzen behalten. Und nicht, wie in der Geschichte, die Dagmar vorhin vorgelesen hat, an diesem Wort herumdoktoren, analysieren, verändern, versuchen in irgendeiner Form etwas hineinzudeuten oder das, was einem nicht gefällt, wegzulassen. Wir Menschen neigen dazu, aus Texten, aus Situationen immer nur das, was für uns positiv ist, herauszunehmen und das, was dort nicht so mir persönlich gefällt, mal unter den Tisch fallen zu lassen. Wir neigen einfach dazu. Wir sind positiv eingestimmt. Wir wollen immer das Beste für uns. Das Allerbeste für uns. Ja? Und mir das meiste noch davon. So sind wir Menschen eingestellt. Und kommt dann eine Situation, eine Textpassage, die mir nicht so gefällt, dann lese ich geflissentlich drüber und mache mir keine Gedanken weiter, das passt nicht in meine heile Welt. Weg damit. Lese ich auch kein zweites Mal. Ich mache mir gar nicht die Mühe, darüber nachzudenken. Aber hier steht nicht, selig sind die, die nur das für sich behalten, was ihnen gefällt, sondern es geht um das gesamte Wort. Und es sind mahnende Worte und es sind aufbauende Worte. Aber alles das soll ich behalten. Ja, da ist es schon, ich bin schon eins zu weit. Okay. In diesen ersten Versen an der Gruß an die Gemeinden, wir wissen ja, weil wir ja eifrige Bibelleser sind, wir kennen uns ja aus, dass diese Gemeinden nicht unbedingt das Gelbe vom Ei waren. Wenn ich in den nächsten Predigten zu diesen Gemeinden komme, wird vielleicht das ein oder andere Aha-Erlebnis dabei sein. Aber in diesem Schreiben an diese sieben Gemeinden hat Jesus oder hat der Schreiber eindeutig gesagt, egal erstmal wie ihr seid, Gott liebt die Menschen. Und das in der Einleitung. Also für jeden erstmal, Gott liebt die Menschen. Und zwar, er hat die Menschen geliebt, er hat die Menschen erlöst, er hat die Menschen gerettet durch sein Blut. Diese Tat gilt für jeden Menschen. Für jeden Menschen ist diese Tat geschehen. Ob er in dem Moment Christ war oder nicht Christ war. Diese Liebe gilt allen Menschen. Diese Liebe galt auch mir, als ich noch nicht gläubig war. Gott hat mir durch seinen Sohn, der das getan hat, den Schlüssel zugeworfen. Er hat mir den Schlüssel zugeworfen, als ich im Gefängnis gesessen habe, mit vielen anderen. Und ich habe dran rumgebastelt und rumgefeilt und überlegt und gemacht und gekramt und beiseite gelegt und bin aus diesem Gefängnis nicht rausgekommen. Trotzdem stand das oben drüber. Gott liebt mich als Menschen. Ich bin sein Geschöpf. Es liegt jetzt an mir, zu ihm zu kommen, die Tür aufzuschließen und mit Gott in die Freiheit zu gehen. Es liegt an mir ganz allein. Ob ich das will? Wie gesagt, ich kann an diesem Schlüssel feilen, ich kann ihn verbiegen, ich kann eine 8 draus machen und ich kann mich dann wundern, warum er nicht mehr passt. Oder ich kann einfach diesen Schlüssel nehmen und aufschließen. Dieses Angebot, das Blut von Jesu Christi, gilt allen Menschen. Für viele ist das überhaupt nicht nachvollziehbar, dass jemand sich für einen selber opfert. Dass er sein Leben gibt, sein Blut, die kostbarste Flüssigkeit, die ein Mensch vergießen kann, für einen anderen. Es ist mit unserem normalen Menschenverstand nicht zu verstehen, so etwas zu tun. Und Gott hat es gemacht, damit wir die Möglichkeit haben zu sagen, ja, ich will das, oder ich feile noch ein bisschen an dem Schlüssel rum. In der Einleitung erkennen wir die Liebe zu den Menschen. Fürsorge für die Menschen, die einen Schritt weitergegangen sind. Die das Blut angenommen haben. Die gesagt haben, ja, ich nehme den Schlüssel und schließe das Tor auf. Ich bleibe jetzt eher bei dieser Geschichte von Dagmar, weil sie sie vorhin vorgelesen hat. Ich sehe das immer ein bisschen anders, also als Bild für mich. Ich bin so ein Weihnachtsmensch und ich freue mich über ganz viele Geschenke. Und ich freue mich auch dran, wenn die Kleinen ein lieb verpacktes Päckchen, da kann noch so was Schlechtes drin sein. Das steht vor den Kindern. Für mich? Ja. Und das Päckchen ist auf. Da wird kein Schleifchen aufgemacht, da wird kein Papier zusammengefaltet. Man könnte es ja nochmal verwenden. Nein, das Paket muss aufgerissen werden. Wir hatten in der DDR immer so einen Spruch, das haben wir aufgerissen wie ein Westpaket. Ja? Was in den Ostpaketen drin war, haben wir gewusst, aber beim Westpaket wusste man, dass was ganz Besonderes drin. So, und ich sehe das, jetzt wird mir dieses Geschenk wird mir dargebracht. Wieder Jesus, ne? Es wird mir dargebracht. Ich kriege ein wundervoll verpacktes Geschenk. Es ist eigentlich am schönsten eingewickelt von allen anderen. Ich nehme es an. Gucke es mir an, sage, ja, schön, alles klar und schiebe es wieder unter den Weihnachtsbaum. Und Weihnachten geht rum und das verpackte Päckchen steht immer noch unter dem Weihnachtsbaum. Dann ist der Weihnachtsbaum weg, weil er schon genadelt hat, aber das Päckchen ist immer noch eingepackt.
Und dann kommt schon Ostern. Und das Jahr geht rum und das Päckchen ist immer noch eingepackt. Ich wünschte mir manchmal, wie wären wir die Kinder und würden wirklich dieses Geschenk aufreißen und annehmen. Die Fürsorge, er hat uns zu Königen gemacht. Ich kann sagen, ihr seid alle Königskinder. Ihr seid Königskinder. Und wenn ich so im Fernsehen die Sternchen und Adligen und Großen sehe, wie stolz die sich präsentieren, dass sie von königlichem Geblut sind, geblüht sind oder weil sie sehr vermögend, sehr mächtig sind, die zeigen das ganz deutlich. Ja, und da knipsen die Kameras und alles und die stellen sich ins Rampenlicht. Ihr wisst, wo ich hin will. Benehmt ihr euch manchmal wie Königskinder? Also ich meine, es gibt auch ein paar Prinzen, die auch mal über die Stränge schlagen. Ja? Aber selbst das machen wir nicht. Wir stellen unser Licht unter den Scheffel. Wir sind Könige, wir sind auserwählt. Wir können darauf stolz sein. Und nicht nur für uns im stillen Kämmerlein, sondern wir können das Stolz nach außen präsentieren. Ich bin ein Königskind. Ich darf erben. Ich bin zu einem König gemacht. Und nicht nur die, die König heißen, sondern auch die anderen. Es gibt ja Privilegierte, die heißen König. Wir sind Könige. Und Königen sollte es doch gut gehen. Also nicht nur im materiellen Sinn, das meine ich damit gar nicht, sondern im geistlichen Sinn. Wir sitzen direkt an der Quelle. Ein Königskind hat den direkten Kontakt zu Papa. Da ist keiner dazwischen. Ich kann mit Papa direkt sprechen. Wir dürfen das. Und wir dürfen das auch weitergeben. Wir brauchen keinen Herold. Wir sind sein Sprachrohr. Wir dürfen das. Und wir dürfen stolz drauf sein. Und wir dürfen dabei sogar, Achtung, lachen. Wir dürfen das. Wir dürfen lachen. Wir dürfen frohen Herzens sein. Er hat uns zu Priestern gemacht, als Fürsorge für die Menschen, die das Geschenk noch nicht angenommen haben. Erzählt von diesem Geschenk. Erzählt davon, was Gott für euch getan hat, für die Menschen, damit auch sie das Geschenk kennenlernen. Damit auch sie das Geschenk annehmen können. Das ist unser Auftrag. Wir sind alle zu Priestern gemacht. Ob wir hier vorn stehen und predigen oder ob wir ein Lied singen, am Klavier sitzen, ob wir Kinderbetreuung machen oder ob wir einfach nur durch Hemsbach oder durch Waldmichelbach laufen und sehen, dass dort was im Argen liegt, dann bin ich dafür beauftragt, hier das kundzutun, was Gott mir als Priester aufgegeben hat. Ich weiß, es ist nicht einfach, nicht jedermanns Sache. Es ist schwierig, vor allen Dingen, wenn Gegenwind kommt. Aber wer hat denn die direkte Beziehung zu Gott gehabt? Die Priester. Und am meisten der hohe Priester, der einmal im Jahr ins Allerheiligste gegangen ist. Wir brauchen nicht nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Stellt euch mal vor, wir würden uns einmal im Jahr hier treffen. Einmal im Jahr. Im Tempel des Herrn würden wir uns treffen. Das wäre aber langweilig. Es wäre eine sehr langweilige Gemeinde und wir würden gar nicht wissen, wer dazugehört. Weil in einem Jahr kann viel geschehen. Es ist in diesem Gruß ein Schreiben, eine Ankündigung für alle Völker dieser Erde, für jedes Geschlecht. Alle werden ihn sehen, wenn er wiederkommt. Alle. Das heißt, jeder Christ, jeder Jude, jeder Muslim, jeder Buddhist, jeder Atheist, egal was, sie werden ihn sehen, und was das Phänomenale daran ist, sie werden es wissen, dass er es ist. Sie werden ihn erkennen. Sie werden ihn erkennen. Jedes Auge wird ihn sehen und erkennen. Die Bibel über ihren Zeitraum spricht immer wieder von Jesus Christus und dass er wiederkommen wird. Und in der Offenbarung wird uns wirklich offenbart, wie er wiederkommt. Nur so richtig glauben will das keiner. Aber mit dieser einen Situation, wenn er kommt, werden ihn alle erkennen. Was für eine Aussage ist das? Jeder wird ihn erkennen, den König. Mit welcher Kraft, mit welcher Eleganz, mit welcher Anmut, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er etwas, das ihn jedes Volk, jedes Auge erkennt. Diese Ankündigung steht, und das steht wieder nicht nur für die Christen, sondern jedes Volk wird ihn erkennen. Und ein Wehklagen wird bei allen Geschlechtern der Erde sein, nämlich bei denen, die in diesem Moment wissen, wir haben falsch gelegen. Also es ist nicht nur das Sehen, sondern in der doppelten Bedeutung, die Augen werden geöffnet. Es werden die Augen geöffnet, ein Aha-Erlebnis. Ich denke aber, Gott möchte nicht, dass wir uns dann als Christen hinstellen und sagen, wir haben es ja gesagt, wir haben recht gehabt, ätsche, bätsche, das soll das nicht sein. Wir werden ihn erkennen, wir werden uns freuen. Doch es wird ein Teil der Bevölkerung, ein großer Teil der Bevölkerung, wird Angst kriegen. Angst vor der Apokalypse, dass die Offenbarung wahr wird. Dieses Wehklagen wird auf der ganzen Welt zu hören sein. Und die, wie es im Text steht, in Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben. Das Volk Israel wird ihn erkennen. Aber nicht nur das Volk Israel hat ihn durchbohrt. Wir, mit unseren Verfehlungen, weil wir eben nicht perfekt sind, nageln Jesus jeden Tag neu ans Kreuz. Immer wieder. Wir können nur durch sein Blut gerettet werden. Wir wissen es und trotzdem verfehlen wir immer wieder und verleugnen ihn durch unser Tun, durch unser Handeln, durch unsere Worte und schlagen ihn immer wieder neu ans Kreuz. Denn auch wir gehören zu denen, die ihn durchbohrt haben. Ich bis zu der Zeit, als ich Christ wurde und als ich Christ geworden bin, bin ich bestimmt kein Vorzeigechrist geworden. Ich bin einfach Mensch geblieben. Mit all meinen Fehlern, mit all meinen Verfehlungen, mit all meinen schlechten Seiten, die mir bewusst werden, die mir manchmal noch gar nicht so bewusst sind. Und genau dann durchbohre ich Jesus wieder. Ich stehe jetzt hier und sage, ich würde mich freuen, wenn er endlich wiederkehrt. Aber vielleicht kommt doch die Angst. Bin ich bei ihm? Habe ich alles richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Die Hoffnung bleibt. Und ich werde ihn erkennen. Den achten Vers habe ich gar nicht ausgeschrieben. Ich habe dort einfach zwei übermalte Buchstaben hingeschrieben. Das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Vielleicht könnte man das so ausdrücken. Die Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt, ist das der Anfang vom Ende, vom Leben auf dieser Erde, wie wir sie kennen. Es wird danach alles anders werden. Er, der am Anfang war, wird am Ende da sein. Und wenn er am Ende da ist, dann muss ja danach etwas Neues kommen. Denn wenn etwas zu Ende ist, kommt etwas Neues. Der Himmel steht allen offen. Alle haben den Schlüssel durch Jesu Tat am Kreuz in der Hand. Alle Menschen, die davon gehört haben. Und es liegt jetzt an uns, am Ende dieses Tor aufzuschließen, rauszugehen, mit Jesus ins ewige Leben zu gehen oder an dem Schlüssel so lange rumzufeilen, bis er nicht mehr passt und nicht mit Jesus ins ewige Leben zu gehen, sondern in die ewige Verdammnis. Auch das stellt die Offenbarung klar dar. Es gibt beides. Welchen Weg wir beschreiten, liegt an uns. Und dafür ist die Offenbarung geschrieben, dass der Weg aufgezeigt wird, der einmal in die ewige Verdammnis geht, und der einmal zum ewigen Leben führt. Und deshalb, selig sind die, die das Wort lesen und es behalten und sich danach richten, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Wie nahe sie ist, ich weiß es nicht. Ein Tag bei Gott ist wie bei 1000 Jahre auf der Erde. Es kann heute passieren, es kann morgen passieren. Es kann aber auch passieren, da leben wir gar nicht mehr, jedenfalls hier auf Erden. Wir wissen nicht, wann. Wir wissen nur, dass. Und wir sollten darauf vorbereitet sein. Wir sollten darauf vorbereitet sein, Jesus Christus kommt wieder. Dieses Warten ist seit dem Tag, seitdem Jesus am Kreuz gestorben ist. Seit dieser Zeit warten die Menschen. Der eine mit mehr Ungeduld, der andere mit weniger Ungeduld. Wieder typisch Mensch. Ja, Herr, komm wieder. Komm, ich warte. Aber noch nicht morgen, weil ich habe da noch einen Termin, da noch einen Termin. Nee, nächste Woche ist vielleicht besser, weil ich muss das und das und das noch erledigen. Gott wird auf uns in dieser Situation keine Rücksicht nehmen. Wenn er kommt, dann kommt er. Mit Allmacht, sodass ihn jeder sehen wird. Und wir werden rufen, Halleluja, es ist soweit. Und den Weg, der dorthin führen kann, den möchte ich in den nächsten Wochen, wenn ich dran bin mit größeren Abständen, in der Offenbarung mit euch beschreiten. Ich möchte die Angst vor der Offenbarung nehmen, die Angst vor der Apokalypse, dass wir mit Freude in die Offenbarung reinschauen, denn hier ist uns etwas freigestellt worden. Hier ist etwas da, was wir jetzt verstehen werden. Und ich möchte euch auf diese Reise, auf diesen spannenden Weg mitnehmen und hoffe, dass es mir gelingt, mit Gottes Hilfe in der Offenbarung so ein paar Lichtlein am Weg anzuzünden, dass ihr sie oder den Weg erkennen könnt. Amen.